deswegen war für mich auch wichtig, erstmal, dass ich langsam reinkomme, eben wie in einen Marathon. Was kommt da noch? Was kommt da noch? Das ist ja das, was uns Menschen antreibt irgendwie. Es ist noch nicht. Ich will jetzt nicht nach Hause, nur weil ich diese Stadt erreicht habe. Mir gingen 1000 Gedanken durch den Kopf. Was habe ich gemacht die letzten 5 Wochen? Was ist passiert? Dann habe ich so vor Freude da geweint. Ich stand einfach in dieser Eingangsbrache. Ich habe so geweint einfach, weil ich mich so gefreut habe, diese Menschen zu sehen.
Das ist André Grawe. Und in den kommenden 2 Episoden von Rock'n'Roll und Tränen gab es wirklich viele Tränen. Denn so bewegt war unser Gespräch. Lustig und tief, einfach wunderbar.
Schön mal wieder hier zu stehen. Viel zu lang ist es her.
Herzlich willkommen und schön, dass ihr da seid. Ich bin Paul und nehme euch mit auf meinen ganz persönlichen Jakobsweg.
Die Zeit ist reif. Mein Herz sagt Gehmann. Peregrino, ja, let's go. André, servus. Heute ein wunderbarer Gast, habe die Ehre.
Ja, ich grüße dich auch. Guten Morgen, ich freue mich, da zu sein.
Und die Zeilen, die ich gerade vorgelesen habe, die dürften dir durchaus bekannt vorkommen, André.
Ja, jetzt erwischte mich natürlich die Zeilen, die schießen mir direkt irgendwie die Tränen in die Augen. Und ja, die kommen mir bekannt vor, die habe ich selber mal geschrieben, ja.
Es ist nämlich von deinem wunderbaren Pilgerlied, da kommen wir nachher auch noch drauf. Herzlich willkommen bei Rock'n'Roll und Tränen. Ich freue mich total, die neue Episode in diesem Jahr mit André Grawe. Sehr cool, du warst öfter pilgern. Wir werden viel besprechen, André, wir werden viel quatschen. Und auch diese Zeilen von deinem Pilgerlied, ich habe es mir oft angehört, es ist mega. Der Song ist mega. Aber eins nach dem anderen. Wo erreiche ich dich gerade, André?
Wie schön. Erstmal danke, dass er dir so gut gefällt. Ich habe auch immer noch Spaß daran, auch 2 Jahre später. Du erreichst mich gerade in einer sehr seltenen Lebenslage sozusagen, nämlich sowas wie Urlaub. Ich hatte das Glück, dass ich noch nach dem Jahreswechsel ein paar Tage Pause habe und ich bin gerade im ganz entspannten Brandenburg und mache hier ein paar Tage Urlaub bei meiner Freundin.
Sehr schön, sehr schön. Aber Urlaub soll nicht unser Thema sein, sondern unser Thema ist natürlich der Camino, der Jakobsweg. Und im Vorgespräch schon war ich geflasht. Du hast einiges erlebt auf dem Camino.
Ja.
Du warst nicht einmal, nicht zweimal, sondern 3-mal pilgern.
Sozusagen, ja. Ich war, innerhalb von 2 Jahren war ich, je nachdem, wie man es nimmt und wie man die Abschnitte teilen möchte, auch gerne 4 oder 5-mal unterwegs. Das teilt sich ja immer in größere oder kleinere Abschnitte. Ja, insgesamt war ich innerhalb von 2 Jahren, 2 Sommer lang unterwegs.
Das hört sich richtig idyllisch an. Ich war 2 Sommer unterwegs. Schön gesagt.
Ja.
Aber ganz kurz, du bist Anfang 30, kommst eigentlich aus Hamburg.
Richtig.
Und bist Schauspieler, richtig.
Das stimmt, richtig. Ich bin jetzt im Oktober 32 geworden. Die Zeit rennt wahnsinnig schnell. Komme ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen, zwischen Münster und Osnabrück und bin aber dann 2015 nach Hamburg gezogen zum Schauspielstudium. Das habe ich 2018 abgeschlossen und seitdem tanze und springe ich so ein bisschen auf den norddeutschen Bühnen rum. Das ist richtig, ja.
Sehr cool. Und jetzt wäre sofort meine Frage, wann gab es diesen berühmten Kontakt, den hat jeder irgendwann, zum Jakobsweg? Ja. Das Thema Jakobsweg, wann hat es dich getroffen, geflasht oder?
Es ist witzig, dass du das fragst, weil ich denke gerade wirklich über das erste Mal nach. Und das erste Mal war schon sehr lange her. Ich glaube, das ist bestimmt schon 10 Jahre her. Ich erinnere mich nämlich, dass mein Vater, der pilgert auch seit fast 20 Jahren, eine Gruppenwallfahrt, die größte Fußwallfahrt in Deutschland, ich glaube sogar in Europa. Die geht von Osnabrück etwa 45 Kilometer nach Telgte und das Ganze geht an einem Tag hin, dann wird übernachtet und an dem anderen Tag zurück.
Hat aber nichts mit Jakobsweg zu tun.
Erstmal nichts mit dem Jakobsweg, aber da kam Pilger das erste Mal in mein Leben und dann darüber habe ich mir mal Gedanken gemacht und dann hieß es, ja, man kann auch den Jakobsweg pilgern, es ist dann durch Spanien und ich so, wie lange pilgert man denn da? Ja, das ist ein paar Wochen und so und das war so das Erste und da war noch der Moment, wo ich dachte, wer zum Teufel macht das denn? Wie irre muss man denn sein?
Man muss ein Stück irre sein.
Ja, wirklich. Aber so mit meinem 15-jährigen jugendlichen Kopf war das natürlich da zu dem Zeitpunkt völlig, völlig absurd und weit weg.
Das heißt, du bist auch in einer Familie aufgewachsen, wo der Glaube eine Rolle spielt.
Schon, ja, schon katholisch aufgewachsen und habe das so mitbekommen von meinem Vater, vom Elternhaus meines Vaters eigentlich mehr und bin da so ein bisschen mit aufgewachsen und habe halt einfach so ein bisschen... Da bist du so ein bisschen reingeschnuppert, ja, oder so reingewachsen, ja.
Okay, also früh der Kontakt zum Thema Pilgern, aber dann kam ja nochmal dieser Camino-Moment irgendwann,
genau,
wo du gesagt hast, Mann, ich muss los irgendwie.
Ja.
Und wann war der kam, André?
Der kam Ende 2019, wahrscheinlich wie bei vielen anderen auch aus einem... nicht dem schönsten Moment im Leben, würde ich jetzt mal sagen, sondern eher aus vielen Fragen, aus irgendwie einer gescheiterten Beziehung und irgendwie die Frage darum, wie geht's jetzt weiter, wie geht's mit mir weiter, will ich jetzt einfach so weitermachen wie vorher oder tue ich irgendwie irgendwas für mich? Das war mein Wunsch, dass ich nach diesem Herzschmerz und nach diesem Liebeskummer irgendwie was für mich tun möchte. Und dann kam ich über Umwege auf den Camino.
Mhm. Das fand ich im Vorgespräch schon so faszinierend, dass wir da irgendwie die gleiche Story haben. Du hast es so formuliert, ich stand mit leeren Händen da. So hast du es mir beschrieben. Und ich hatte auch einen schweren Rucksack und habe mich auf den Weg gemacht. Und du bist nahezu auf dem gleichen Weg gegangen, aus dem gleichen Grund. Dein erster Weg, der Camino Frances, richtig?
Der erste Weg, der Camino del Norte, 2020.
Del Norte,
claro que sí. richtig, da habe ich mich bewusst irgendwie entschieden, okay, ich möchte, dann nachdem ich mich entschieden habe, okay, ich möchte pilgern gehen und nicht irgendwie meditieren und irgendeinem Kloster wohnen für ein Jahr oder irgendwie Kung-Fu lernen, was auch irgendwie mal ein Teil der Gedanken war, habe ich dann gedacht, ich möchte den Camino gehen und gerne den Küstenweg.
Ich habe nach irgendwas gesucht, um aus diesem Loch rauszukommen, waren deine Worte. Und jeder, der sowas mal erlebt hat, erleben musste, der kann das nur zu gut nachvollziehen. Das heißt, die Anreise war keine lustige, keine leichte, keine schöne bei dir.
Ja, das stimmt. Also ich glaube, da kann jeder irgendwie das miterleben, wenn... Am Ende war es ja Verlust, irgendwie Verlust von einem Menschen, sei es aus einer Beziehung oder sei es irgendwie durch einen Todesfall. Einfach Menschen, die einem sehr am Herz liegen, wenn die weggehen, dann war es einfach für mich in einem Loch. Bin ich in ein Loch gefallen und genau wollte irgendwas tun für mich, um da rauszukommen. Und habe mir dann zusammen mit einem Kumpel irgendwie, habe ich mich dann zusammengesetzt und was möchte ich machen? Und habe dann einfach mich entschieden, okay, ich mache den Camino. Und er sagte zu mir, buch diesen Flug, weil ich noch ein halbes Jahr irgendwie einen Arbeitsvertrag hatte und ich musste noch irgendwie die Zeit überbrücken. Am liebsten hätte ich gedacht, leck mich am Hintern, ich gehe sofort los. Aber ich musste, es war Ende 2019 und ich konnte erst im Sommer 20 los. Also habe ich dann den Flug gebucht, Düsseldorf-Bilbao. Und habe ja gewartet eigentlich.
Scheiße. Das heißt, du hast ein halbes Jahr vorher fast das Ding fix gemacht?
Ja, ich habe es fix gemacht, weil er gesagt hat, mach's fix. Buch den Hinflug, dann hast du ein Datum, dann hast du eine Deadline. Und eben bei uns im Beruf geht es halt so schnell. Es kann schnell ein Anruf kommen, dass du von heute auf morgen einen Job hast, Theater spielen kannst, darfst, hier in der Stadt oder in Österreich, Schweiz, überall. Und um das irgendwie ganz klar um zu sagen, nein, ich kann nicht, habe ich dann diesen Flug gebucht und da bin ich auch noch sehr dankbar drüber jetzt.
Absolut, guter Tipp, guter Freund. Ganz wichtig, ja. Weil du weißt es selber, oft verändern sich Sachen, entweder jobtechnisch, wie du beschrieben hast, oder man verändert sich doch selber und dann hast du das ein Stück weit fix gemacht. Übrigens, ganz kurzer Gedanke, ich überlege sehr viel, auch in den ganzen Podcasts, in den Episoden, sprechen wir immer wieder, was macht diesen Weg so besonders? Und Ich glaube, ein Stück weit ist, André, ja, dass so viele Menschen so viele Emotionen mitbringen auf diesen Weg. Das erlebst du nirgends an. Und Emotionen aller Couleur sind, es ist Trauer, es ist Schmerz, es ist Freude, es ist eine bestandene Prüfung, was auch immer.
Absolut.
Der Weg ist voll von Emotionen, finde ich.
Das stimmt. Der Weg ist voll von Emotionen, weil auch, das habe ich jetzt auch gemerkt, ich war einmal auf dem Jakobsweg, ich war das erste Mal in meinem Leben quasi das erste Mal da und dann aus den und den Gründen und dann war ich aber das zweite Mal auf dem Weg, aber aus ganz anderen Gründen, weißt du, aus viel positiveren Gründen und viel mehr geil, ich mach das, ich will aus Freude und aus auch zu wissen, was kommen kann und einfach nicht mehr aus, ich weiß nicht, nee, ich weiß genau und das ist einfach Gold wert für die Seele und alle Emotionen sind da, können kommen und können gehen und können auch ausgetauscht werden.
Oh, wunderbar. Also allein, wenn ich dich jetzt sehe, da strahlst du. Und genau das ist zum Beispiel noch der Camino, der vor mir liegt. Mit dieser Leichtigkeit und dieser Freude möchte ich auch nochmal gehen.
Absolut.
Weil du bist dann gestartet. Wir gehen kurz nochmal zurück zu deinem positiven und Camino. Und zu den Caminos kommen wir noch, aber wir starten. Mhm. Am 9. Juli ging es los.
Ja.
2020.
2020, ja.
Du bist nach Bilbao geflogen und dann hast du den Start in Irun sozusagen durchgezogen. Und kurze Frage, immer wieder zur Vorbereitung. Warst du groß vorbereitet? Also hast du da monatelang Packlisten gehabt oder sagst du, Leute, Rucksack packen und los geht's?
Irgendwo dazwischen war ich, glaube ich. Also ich bin schon eh eher, glaube ich, ein Mensch, der sich nicht so akribische Vorbereitungen macht und irgendwie alles plant und so. Das zum Beispiel, das macht mein Vater immer und das ist auch das, wo ich darüber in die Hand nehme und sage, Papa, ist doch jetzt mal egal. Lass uns doch mal Raum für das Leben haben, dass uns auch mal irgendwie, also ja, das kann ich jetzt rückblickend sagen, dass das einfach das Leben die Antworten schon bringt und dir sagt, so und so und so machst du das. Ein bisschen Vorbereitung hatte ich aber auch, klar, ich hatte gar keine Ahnung. Ich hatte mir das Outdoor-Buch gekauft für den Weg und habe es vorher studiert, geguckt, wie ist der ungefähre Fahrplan so eines Pilgertages. Dann natürlich, was muss in meinen Rucksack rein? Was muss rein, was sollte rein oder was ist, sind halt, ich nenne es dann immer Luxusartikel eines jeden Einzelnen. Ne? Der eine kann auf seinen Teddybär in der Nacht nicht verzichten. Der andere, ich nehme immer ein Glas Zimt mit. Da hat jeder so seine Spezialzutaten. Ja, und dann einfach mal los. Ja.
Einfach los. Und was du gerade gesagt hast, das hat was mit gewissem Gottvertrauen zu tun. Das Leben richtet schon, oder wenn man jetzt nicht gläubig ist, dann einfach Vertrauen ins Leben haben.
Ja.
Ja. Das ist aber, André, das ist richtig schwer in der Situation, die wir gerade beschreiben. Dein Start in Irun, auch mein, woher soll man Vertrauen ins Leben haben, wenn du so einen Mist hinter dir hast?
Ja.
Da stellt dich das Leben schon vor eine harte Prüfung.
Absolut, das ist absolut, es hört sich auch so widersprüchlich an, ne? Du kommst irgendwie aus dem Gegenteil raus. Dein Vertrauen wurde gebrochen oder verletzt und du denkst, oh Mann, wie soll ich jetzt wieder vertrauen? Und gleichzeitig startest du etwas, wo es nicht geht, ohne Vertrauen und am Ende ohne Mithilfe von Menschen und von fremden Menschen und Nächstenliebe. Es geht nicht ohne.
Es geht nicht und du musst dieses Vertrauen wieder erlangen und wiederfinden.
Ja, ja.
Ich glaube übrigens, da gibt es auch keinen Schlüssel, da gibt es auch keinen goldenen Weg, da muss jeder tatsächlich seinen Weg zurück ins Vertrauen wiederfinden.
Genau, absolut. Und du hattest eben auch kurz angesprochen, dass die einen sagen dann, Gott hilft mir auf der Reise, ich vertraue in Gott. Die anderen sagen, ach nee, das ist mir alles zu gläubig. Und den Leuten sage ich auch, dann nimm Gott da raus, wenn es dir irgendwie nicht hilft, dann vertraue dir selber am Ende oder vertraue dem Leben oder vertraue anderen Menschen, die dich sehen und wahrnehmen. Und finde ich, so kann jeder dann seinen Glauben irgendwie und sein Vertrauen irgendwie festmachen.
Ja, ich glaube tatsächlich ein ganz entscheidender Punkt ist, dass man diesen ersten großen Schmerz irgendwann überwindet, der einen vollkommen blockiert. Dass man es wirklich schafft zu sagen, ich öffne mich wieder ein Stück weit, auch anderen Menschen. Ich öffne mich wieder, ich gestehe mir wieder zu, dass ich auch feiern und lachen darf.
Ja.
Dass ich die Natur, die Sonne genieße, also einfach wieder zurück ins Leben finden tatsächlich.
Ja, total, mit allem, was dazugehört. Und davor war das Leben ja auch meistens schön, irgendwie vielleicht dann in der Partnerschaft oder unter anderen Umständen. Und dann ist das Leben mal kurz nicht so schön, aber es wird ja wieder schön und es darf auch wieder schön werden, es muss es auch werden. Und da ist ein kurzer Weg der Trauer oder so immer richtig und wichtig, glaube ich auch, um einfach das kennenzulernen. Aber dann ist dieses Loslassen, Abschütteln und ja, den buchstäblichen Schritt nach vorne zu gehen, ist dann wichtig für einen selber.
Absolut. Und wenn einen das Leben was lehrt, dann finde ich immer, ist es das, dass dieses Tal irgendwann durchschritten wird. Man kommt wieder raus. Und
ja,
wenn man jünger ist, dann glaubt man das manchmal nicht. Dann denkt man sich, scheiße, hier komme ich nie wieder raus.
Ja.
Aber das Leben zeigt einem, man kommt wieder raus. Und du bist auch rausgekommen auf dem Del Norte.
Ja.
Denn du hast mir im Vorgespräch gesagt, Gedanken waren von dir auch, Mann, gehe ich ins Kloster? Oder was mache ich denn? Und du hast eine Mischung aus alleine sein und ich komme voran gesucht.
Genau.
Und das waren so deine Beweggründe. Und wir haben gerade gehört, du hast dich nicht groß vorbereitet. Bisschen schon, aber grundsätzlich warst du auch voll sportlich unterwegs, richtig?
Ja, richtig, genau. Also ich wusste, Sport von der sportlichen Seite her schaffe ich das locker. Also ich war da 30 Jahre, ich habe mein Leben lang, ich habe mit 4 angefangen Sport zu machen, das habe ich bis heute nicht aufgehört. Also von daher hatte ich gar keine Bedenken. Ich wusste, ich bin auf einem offiziellen Jakobsweg sogar in Spanien und die sind sehr gut, sage ich mal, ausgeschildert und einfach vorbereitet für die Menschen aus aller Welt und wusste, ich werde da nicht verhungern, verdursten oder mich werden da keine wilden Tiere auffressen. So diese absurden Ängste, ja, gibt es ja alles. Ne? Ich meine, vielleicht hast du davon auch schon gehört, dass Leute sagen, nee, da hätte ich Angst, ne? Wie, du hast gezeltet, gibt es da keine Schlangen oder Bären oder so?
Okay.
Und eben ein bisschen Vertrauen in sich selbst zu haben, da ist es wieder das Vertrauen dann eben in den Weg und dann aber auch zu sagen, ja, der Rest wird schon kommen.
Und jetzt gleich mal eine Frage, wieso diesen Del Norte? Wieso? Also der Klassiker ist nun mal der Frances. Man liest vielleicht vom H.P. Kerkeling, ich bin dann mal weg. Auch der Camino Frances. Wieso hast du dich für einen Del Norte am Anfang entschieden?
Richtig. Und über H.P. Kerkeling war irgendwie natürlich auch mit ein Grund, der plötzlich dann in mein Leben kam, wo ich dachte, das ist es, Kloster ist es nicht, das ist mir zu stationär, ich möchte Weg machen. Da kam dann dieses Hörbuch in mein Leben. Ja, der Camino del Norte war aus den Gründen eben sportlich attraktiver. Es ging mehr an der Küste hoch und runter. Es war einfach ein bisschen, die Schwierigkeit war ein bisschen höher. Dann war es die Landschaft, also diese Mischung aus auf der rechten Seite ist immer der Ozean quasi. Ich habe das Meer, 2/3 des Weges habe ich das Meer bei mir. Und was war das? Und das Dritte war, er ist nicht so voll. Er ist nicht so, laut Statistiken, nicht so überlaufen, sage ich jetzt mal. Ich wusste, ich gehe im Juli, August und in der Zeit ist einfach Hochsaison auf den Caminos und ich wollte einfach nicht so viele Menschen sehen. Und ich dachte, na okay, da sind vielleicht weniger unterwegs. Ich habe die schönere Aussicht und es ist anspruchsvoller für mich und mein sportliches Gemüt.
Das sagt übrigens auch fast jeder, der auf dem Del Norte unterwegs war, André. Dieses Meer zur rechten Seite, das genießt jeder unglaublich. Die ganze Zeit diesen Blick auf dieses Meer.
Total. Es gibt auch ein wahnsinniges Freiheitsgefühl, weil du einfach immer unbegrenzte Sicht hast, sofern es das Wetter zulässt. Und du guckst einfach auf diesen Horizont, der irgendwann geht die Sonne unter. Du hast wahnsinnig viele Sonnenuntergänge und Aufgänge, die du beobachten kannst. Du hast immer dieses Rauschen, du hast diese frische Brise, die vom Wasser kommt, die gefühlten 5 Grad Temperaturunterschied. Und viele, viele, die ich gehört habe und die beide Wege gingen, sagten auch, der Frances hat irgendwie dieses Traditionelle, aber der Del Norte ist schöner. Das waren die Erfahrungen, was ich auch so ein bisschen gemacht habe. Ich fand den von der Natur her schöner, aber ich habe halt auf dem Frances, glaube ich, mehr Spiritualität erlebt.
Mhm. Also ist wahrscheinlich auch natürlich absolut persönlich und individuelle Wahrnehmung.
Ja,
Aber
absolut.
ich hatte auch die Miriam schon bei mir im Podcast, auch vom Del Norte. Die hat ähnlich berichtet und auch geschwärmt. Da dachte ich mir, da muss ich auch hin.
Ja, bitte,
Und
bitte,
irgendwann.
also.
Aber jetzt machen wir eine Zeitreise und zwar, wir starten in Irun. André, wie war dieser Tag? Es kam der Moment, okay, Leute, ich bin hier, Rucksack drauf, Schuhe an, es geht
Ja.
los. Du, wie war genau dieser Moment? Ich bin jetzt Pilger.
Also diesen Moment, der kam nicht einfach so, ich bin jetzt Pilger. Es entstand so langsam, es entstand irgendwie. Ich nahm den Flug nach Bilbao, habe dann den Bus nach Bilbao, von Bilbao den Bus nach Irun oder Zug. Es war dann halb Zug, halb Bus. Da war ich noch ja, am Flughafen. Ja, das war mein Jackpot. Ich habe zwei Frauen aus Nähe Hannover getroffen. Die wollten auch dahin. Zwei Schwestern. Und
Großartig.
für mich war das als irgendwie absoluter Neueinsteiger und die beiden waren auch neu, haben wir uns irgendwie gefunden und ja, okay, sollen wir zusammen nach Irun fahren? Und dann haben wir uns so ein bisschen unsere Unwissenheit geteilt, haben uns einen Zug und einen Bus geholt und sind dann 2 Stunden nach Irun gefahren, um dann da an irgendeinem Nachmittag, den Wochentag weiß ich nicht mehr, aber es war so ungefähr 16 Uhr, wo wir dann gesagt haben, ja, jetzt sind wir in Irun, jetzt gehen wir einfach den Weg mal wieder zurück, den wir gerade mit Bus gekommen sind. Und als dann, glaube ich, irgendwann kam der erste, also erstmal bin ich noch so rumgelaufen mit meinem Buch. Also Sie müssen an der dritten Kreuzung, müssen Sie links und komplett nur so, was sagt mir das Buch? Hilfe. Bis ich dann den ersten Pfeil gesehen habe, der in die ganz andere Richtung zeigte. Und dann dachte ich, ach, scheiß auf das Buch.
Okay.
Ich mach jetzt die Augen auf und guck nach oben und guck mir an, wie das so richtig läuft. Theorie und Praxis ist ja auch immer ein himmelweiter Unterschied.
Ja.
Und ja, ich sah den ersten Pfeil und es kribbelte mir so den oberen Halswirbel da so runter. Ich merkte, wow,
Jetzt
hier
geht's
geht's los.
los.
Ja, jetzt geht's los.
Und du bist allein los oder hast du die beiden, seid ihr zu dritt los?
Wir sind die ersten 2 Tage quasi als Starthilfe für uns gegenseitig, haben wir uns begleitet von Irun bis San Sebastian. Das waren ungefähr 30 Kilometer. Und diese 2 Tage oder 1,5 Tage haben wir zusammen verbracht, was mir gut tat, was denen gut tat. Ich hatte gar keine Erfahrung, die eine von den beiden auch nicht. Die andere hat irgendwie mal die eine Hälfte vom Del Norte schon mal gemacht und sie wollten jetzt die erste Hälfte auch nochmal dranhängen. Das heißt, sie wusste so ein bisschen, wie es läuft.
Aber du hast vorhin gesagt, du hast ein Zelt dabei gehabt, richtig?
Genau, ja, richtig.
Wieso ein Zelt? Also hast du tatsächlich gezeltet oder war es so zur Sicherheit nur so ein Backup?
Aber hallo, erste Nacht direkt auf dem Berg, irgendwo. Erst, weil wir sind 16 Uhr losgelaufen und am Ende, als die Sonne unterging, um 20 Uhr, irgendwas 30, waren wir auf einem Berg und wir dachten, ja, wir müssen jetzt hier pennen. Und die beiden Ladies hatten auch ein Zelt dabei. Ich hatte eins dabei, weil ich einfach eben diese Unabhängigkeit wollte. Ich hatte mir gedacht, wenn ich gehen möchte, möchte ich gehen. Und wenn diese Stadt mir jetzt sagt, ey, da kommt, also du kannst jetzt hier schlafen oder die nächste kommt in 3 Stunden und ich möchte aber nur eine Stunde gehen, dann nehme ich mir diese Freiheit und gehe ich.
Aber
Ja.
das bedeutet natürlich mehr Gepäck. Also
Mehr Gepäck, auf
Isomatte,
jeden Fall.
Zelt.
Total.
Von wie viel Kilo reden wir, André?
Ich habe nie über 10 Kilo gehabt. Ich war sehr sparsam. Ich muss dazu sagen, mein Zelt 2 Kilo. Am Anfang dachte ich, wow, das ist super wenig. Jetzt mit der Zeit dachte ich, das war schon viel. aber Zelt 2 Kilo, dann nochmal so 700 Gramm, irgendwie so eine aufblasbare Isomatte, also um die 3 Kilo dann schon. Ich war jede Nacht dankbar, an denen ich es gebraucht habe. Und ich hatte aber auch die Momente, fünfte, sechste Nacht in Folge in der Alberge, also nicht gezeltet, waren für mich auch dann fünfter und sechster Tag 3 Kilo spazieren tragen.
So ist es. Da,
Ja.
aber ich glaube, das war es dir wert, weil ich kann es absolut nachvollziehen. Genau dieser Moment, dass du nicht irgendwo hin musst,
Ja.
dem Outdoor-Reiseführer folgend, sondern wie du es beschrieben hast, du bist wo, sagst, hier ist es herrlich.
Ja, hier bleibe ich.
Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein.
Genau so. Ich habe immer darauf geachtet, halt, dass ich ein bisschen Notfallration dabei hatte, eine Banane, vielleicht eine Dose Thunfisch und so ein paar 100 Gramm Nüsse, das im Rucksack, natürlich ein bisschen Wasser dabei und damit kannst du immer einen Abend und einen Morgen überstehen, ohne dir Sorgen machen zu müssen.
Sorgen muss man sich wegen Essen bedingt machen. Ich hatte das Problem, weil ich immer Hunger hatte. Aber man kommt schon über die Runden. Ich weiß, was du meinst. Aber so ging es am Del Norte entlang. Das heißt, warst du grundsätzlich eher allein dann im weiteren Verlauf unterwegs oder hast du dich einer Gruppe angeschlossen?
Sowohl als auch. Also man muss dazu sagen, 2020, der Camino del Norte im Juli war fast wie ausgestorben. Das lag daran, dass ich bin am 9. Juli los und am 7. Juli, also 2 Tage vorher, öffneten erst die Flughäfen wieder in Spanien. Weil im März ging die Pandemie los und im Juli war dann, okay, wir machen die Flughäfen wieder auf. Das heißt, das Land war, da waren kaum Touristen drin. Und deswegen gab es immer nur einzelne Pilger und Pilgerinnen, die ich getroffen habe. Aber irgendwann hat sich so eine lustige europäische Gruppe entwickelt mit ein paar Spaniern, mit mir und einem anderen Typen aus Deutschland, jemand aus Tschechien, Frankreich. Es war so irgendwie so eine schöne homogene Gruppe, die sich immer wieder komplett getroffen hat, dann auch mal wieder so ein bisschen zerrissen hat und aber immer wieder getroffen hat. Also Leute, die schon mal auf dem Camino waren, wissen, heute gehe ich mal 5 Kilometer mehr, morgen 5 Kilometer weniger, dann trifft man sich wieder, man teilt die Erfahrungen aus und das ist immer so ein Familie ist da!
Ja, ich weiß, was du meinst. Da kommst du an irgendeinen Brunnen oder in irgendeine Stadt und dann hocken da welche im Café. Und was da verrückt ist, finde ich, du begrüßt dich, als ob du dich 30 Jahre lang kennst. Also Leute springen auf von ihren hey André, hey, hi.
Ja, und, es ist wirklich so.
Verrückt, oder? Total verrückt.
Total verrückt. Es gab diesen einen Tag, wo ich abends in eine Herberge wollte und die war geschlossen, mal wieder. Und ich hatte aber Hunger und Durst und nichts mehr zu essen und dachte ich, okay, 5 Kilometer noch, dann kommt die nächste Herberge. Und ich war schon körperlich am Ende. Es war, die Sonne ging unter, hatte keine Lust mehr. Irgendwann habe ich dann akzeptiert, okay, es sind nur noch 5 Kilometer. Dann ging die Laune wieder automatisch hoch. Ich war wieder an der Küste, das Wasser und der Sonnenuntergang hat wieder geholfen. Dann kam ich in diese Herberge. Der Fati kommt raus, er sagt, ja, du hast Glück, ich habe noch ein Bett frei. Wir essen gerade.
Der Fati.
der Herbergsfati kommt raus, sagt, ja, ich habe noch ein Bett, habe ich noch. Komm rein, wir haben gerade Essen auf dem Tisch. Ey, dann mache ich diese Tür auf und an diesem Essenstisch sitzen einfach 11 Leute und 8 davon dieser Gruppe und die gucken mich an und sagen, hallo André. Und ich so, oh mein Gott, ich muss heulen. Und dann habe ich so vor Freude da geweint. Ich stand einfach in dieser Eingangsbereich, habe so geweint einfach, weil ich mich so gefreut habe, diese Menschen zu sehen.
Unglaublich, oder?
Das ist Wahnsinn, die ich ja faktisch einfach nur eine Woche lang kenne, aber also die sind ja so nah mit der Zeit gekommen.
Ja, es ist verrückt. Es ist, wie wir vorhin gesprochen haben, der Weg ist so voller Emotionen.
Absolut.
Und man kann es kaum erklären. Du kennst dich seit wenigen Tagen nur und es ist wie Familie. Und du kommst rein und wie du es beschreibst, die Tür geht auf und alle sagen, oh Gott, da ist er. Der verlorene Sohn.
Da ist er, der verlorene Sohn. Ja, servus, du bist gewesen.
Ja, herrlich, oder? Das sind Momente unglaublich. Und das ist auch schön. Also nur Leute, die jeden Tag 35 und mehr Kilometer, ich glaube, die wird man nicht mehr sehen, die ziehen davon. Also wenn jemand 40 Kilometer macht, aber auch spannend, was du gerade gesagt hast, das sind nämlich auch immer wieder Fragen, die ich per Mail gestellt bekomme zum Thema, wie fit muss ich sein? Man sagt ja immer, das schafft schon jeder, aber jetzt, wo du es so beschrieben hast und du hast auch gesagt gerade, ich war echt K.O. abends, das muss man darf das Ganze tatsächlich nicht unterschätzen. Also ich war bei meinem Frances auch ziemlich fit eigentlich, aber jeden Tag 25 bis 35 Kilometer mit Gepäck in der Sonne, das ist schon eine Nummer. Das geht mal 1, 2, 3 Tage, aber am 7., 8., 12. Tag, jeden Tag diese, wow.
Ja, ich finde dieses Gefühl, da gebe ich dir absolut recht, also ich glaube auch, ich würde auch sagen, das schafft schon jeder, halt unter seinen Voraussetzungen oder Bedingungen. Dann geht man halt nicht 30, sondern 20 oder weniger am Tag. Ich finde immer, Gleichheit ist immer wichtig. Dann gehe ich lieber irgendwie 3 Tage 15, als irgendwie am ersten Tag, heute erster Tag, ich bin fit, du weißt, dann überpaced man und am nächsten Tag Füße tun weh, ich habe Blasen bekommen, ich kann 3 Tage nicht gehen und stehe still und bin, diese Anfangseuphorie ist sofort gebrochen. Deswegen war für mich auch wichtig, erstmal, dass ich langsam reinkomme, eben wie in einen Marathon, ne? Dass ich weiß, okay, heute ist der erste Tag, ich gucke am nächsten Morgen, wie geht's mir, wie geht's meinen Füßen, okay, ich kann das eventuell steigern.
Ganz wichtiger Punkt. Das war für mich wichtig. Ich glaube, man muss seinen Körper auch kennenlernen, selbst wenn man viel laufen geht oder von mir aus sogar Marathon macht. Pilgern ist eine ganz andere Belastung, also jetzt körperlich auch, dieses Gehen.
Ja. Und ja,
ist ganz was anderes und man muss sich selbst da erst erfahren, finde ich, einige Tage.
Absolut, absolut. Dann der Fakt, dass man einfach mindestens 10 Kilo auf dem Rucksack trägt, auf den Schultern trägt. Ich war absoluter Anfänger. Ich hatte keine Ahnung, dass dieser Hüftgurt, den man am Rucksack hat, auch eine größere Bedeutung hat, als einfach da zu sein und auszusehen. Nach zwei Tagen, ich hatte so Schulterschmerzen, ey, weil ich einfach diesen Hüftgurt nicht benutzt habe. Und das ist ja einfach, wenn man weiß, dass man ihn so richtig schön stramm auf die Beckenknochen machen kann, ist es ja wie, also es ist ja, das nimmt dir ja 10 Kilo ab.
Ja.
Und ich hatte alles auf den Schultern und mir schoss in jedem Schritt dieser Rucksack in diese Schultern rein. Mir taten so die Schultern weh, bis nach 2 Tagen der Kollege Ben sagte, ey André, willst du nicht mal deinen Hüftgurt richtig zumachen? Und ich so, oh mein Gott, ey, Life Changer.
So ist es. Jeder macht seine Erfahrungen auf dem ersten Weg.
Total.
Aber wir gehen zurück auf deinen Camino del Norte. Das heißt, du hast dir auch, es wurde dann auch leichter. Du hattest auch Spaß, du hattest auch leichte Momente.
Ja, absolut. Es wurde leichter. Dazu kam ja auch dieses Ende 2019 bis Mitte 2020, dieses halbe Jahr, hatte ich schon Zeit, um das so ein bisschen, diesen größten Schmerz schon mal zu irgendwie zu kanalisieren und zu einzuordnen und dann nicht mehr so ganz zerstört oder irgendwie verletzt auf diesen Weg zu gehen, sondern auch mit ein bisschen Vorfreude und Neugier vor allen Dingen. Neugier, finde ich, ist immer eine ganz schöne Eigenschaft, die uns immer nach vorne treibt und auch immer dieses, ja, was kommt da noch, was kommt da noch? Das ist ja das, was uns Menschen antreibt irgendwie.
Ja, Neugier funktioniert natürlich nur, wenn man auch Offenheit mitbringt und bereit ist. Der Weg wird nicht in diese Richtung gehen, sondern vielleicht mal etwas links und etwas rechts.
Ja,
und absolut, das Leben bietet von allem ein wenig. Ist, glaube ich, ganz wichtig. Du hast auch im Vorgespräch so wunderbar gesagt, du wurdest repariert, deine Seele, das war Wellness für deine Seele, dieser Camino.
Ja. Oh, und, wow, ja.
Und das glaube ich wirklich, das kann ich nachvollziehen. Aber wir nähern uns dann Santiago, dann bist du irgendwann nach, wie lang ist der Camino del Norte? Ich glaube auch knapp 800
Kilometer. Ich war so 850, glaube ich, ist es so von Irun. Weil es, ja, es ist, glaube ich, eben diese Höhenmeter, die machen es dann ein bisschen mehr, aber im Groben ist es gleich wie der Frances.
Und dann läufst du, man pilgert und pilgert und irgendwann kommst du an in Santiago. Und so wie ich dich gefragt habe, wie war dein Start in Irun? So wie war dein Ankommen mit all dem, was du erlebt hast, nach dem Motto, I did it? Mann, I did it! Wie bist du angekommen?
Ich weiß noch, je näher ich an Santiago rankam, desto kürzer wurden meine Etappen. Ich merkte, es gab einen Punkt, wo ich merkte, ich will gar nicht ankommen. Ich will dieses Gefühl nicht verlieren, diese Leichtigkeit auf dem Weg und dieses mal gucken, was heute kommt. Da gab es immer so einen Moment, am Anfang Meter, Meter, Meter machen und dann kam plötzlich, oh, Moment mal kurz, ich muss bremsen. Und dann irgendwann kam dieses, nochmal dieses Loslassen, wo ich dachte, es wird eh passieren. Also lass einfach laufen, so ungefähr. Ich wollte es verzögern, weil ich so, ich wollte dieses schöne Gefühl nicht aufgeben. Ich wollte es herauszögern. Ja, bis dann dieser Moment im Kopf kam, wo ich dachte, es wie albern, es wird eh passieren. So jetzt irgendwie um 14 Uhr auf der Herberge zu sitzen und da in der Sonne zu liegen, das ist nicht mein Pilgern. So, ich mag es, den Tag auszunutzen. Und ja, und dann kam ich an, ich war alleine, ich glaube, meine Kollegen waren hinter mir. Wir sind den Tag morgens zusammen gestartet, aber irgendwie wollte ich im Kopf diesen Einlauf alleine machen. Und so lief ich dann nachmittags alleine in Santiago ein.
Und dann Klassiker wahrscheinlich, durch die nicht ganz so schöne, durch die Vorörtchen von Santiago, aber irgendwann kommst du am Plaza bei der Kathedrale an.
Ja, richtig, genau. Also vorbei an also durch die Stadt, dann natürlich je mehr man zum Stadtkern kommt, aus allen Seitengassen, du kennst es selber, kommen die Caminos zusammen, man trifft sich, irgendwie Pilger und Pilgerinnen, die schon da sind, wuseln noch dazwischen, du kommst von dem einen Souvenirshop in den nächsten und hier und da ist der Straßenmusiker mit der sechsten Dudelsack und so. Aber ja, dann gehst du eben durch diese, ich kam dann von oben, ging durch diese kleine Unterführung auf diesen Plaza, da auf diesen Vorplatz und drehte mich um und da war diese riesige Kathedrale, leider 2020 noch mit Baugerüst, aber das hat in dem Moment keinen Abbruch getan. Ich war dann da und konnte nicht reden, wollte auch nicht und war, mein Gefühl war einfach so innerliche, keine Leere, aber ich war so, es war so, weiß ich nicht, weißer Nebel irgendwie. Und alles war so nebelig, aber so wohlig, warmer Nebel irgendwie, so würde ich es beschreiben vielleicht.
Erstaunlich, wie du es beschreibst, weil auch da wieder, würde ich sagen, sind wir gar nicht weit auseinander. Ich habe, wo ich da ankam, habe ich Leute erlebt, die da singen und sich in die Arme und freuen. Und das war nicht meine Emotion, sondern meine Emotion war eher still. Ich habe mich da auch hingesetzt und hingelegt. Und wenn du es beschreibst mit so einem Nebel, also ich würde es für mich tatsächlich ähnlich, ich war irgendwie eine Mischung aus Dankbarkeit und demütig und ja. Ich habe es getan, aber ich konnte das noch nicht greifen. So war mein Gefühl auf diesem Platz.
Total, das kann ich absolut, absolut nachvollziehen, gerade nach dem ersten Mal. Du bist da, mir gingen 1000 Gedanken durch den Kopf, was habe ich gemacht die letzten 5 Wochen, was ist passiert, wo war ich, wo bin ich jetzt, ich bin zu Fuß, hä, hier sind so viele Menschen, alle haben wie auf dem Weg verschiedene Emotionen und du fühlst dich von den Leuten eher abgestoßen, von denen fühlst du dich eher hingezogen, du bist wie so ein Stück Metall zwischen ganz vielen Magneten und du weißt noch nicht so, wo ist dein Platz, wie geht's mir selber. Und dann auch einfach hinzusetzen und reinzuhorchen, ist, glaube ich, dann das Ehrlichste, was man machen kann. Und das war auch der Grund, warum ich alleine sein wollte. Ich wollte erstmal gucken, was geht ab in mir.
Ja, und Alleinsein ist da unglaublich schwer. Weil nur ganz kurz, André, jetzt sind Zahlen veröffentlicht worden. Letztes Jahr, 2022, sind 500.000 Menschen.
500.000.
In Santiago de Compostela angekommen. Und das sind aber nur die, die registriert wurden. Sprich, die sich die Compostela geholt haben. Das machen ja viele gar nicht. Nur, dass ihr mal Zahlen habt. Das waren 2013 noch 230.000. Also unglaublich, wie das nach oben schießt.
Ja.
Für alle die noch nicht gepilgert sind. Jetzt kommen in Santiago de Compostela die unterschiedlichsten Wege zusammen. Der Del Norte, der Portugues, der Frances und so weiter. Es ist wie ein Ameisenhaufen, die alle in den einen Bau rein wollen.
Ja.
Und es kann einen ein Stück weit sogar, finde ich, überfordern, dieses Wow.
Absolut. Kann ich absolut unterschreiben. Ich sehe es immer wie so ein Spinnennetz. Das Spinnennetz ist in ganz Europa gesponnen und in Santiago sitzt die dicke schwarze Spinne und wir sind so die kleinen Mücken, die alle so in Richtung Spinnennetz gehen und eben je näher man kommt, desto mehr versammelt sich alles und es ist halt einfach ein großes Fest. Diese Stadt ist, glaube ich, jeden Tag ein großes Fest.
Tatsächlich und jetzt beim nächsten Mal bin ich ein Stück weit vorbereitet. Da weiß ich, was auf mich zukommt. Und ich finde, dann kann man auch ein bisschen anders damit umgehen. Also was du sagst, ist ganz wichtig und ganz gut. Das ist wirklich ein Fest, weil jede Gasse, überall Bars, Bistros, Kneipen, viele feiern und freuen sich. Und es ist besser kann man es nicht sagen. Die Stadt ist jeden Tag ein großes Fest.
Ja, und wirklich jeden Tag. Es kommen jeden Tag hunderte Pilger und Pilgerinnen an. In den Sommermonaten mehr, in den Wintermonaten weniger, aber es ist immer was los.
Mhm. Bist du in die Pilgermesse gegangen?
In dem Jahr nein. Es gab auch keinen diesen bekannten Schwenkkessel, der war auch nicht, wurde nicht fabriziert. Wir waren am zweiten Tag, gab es eine kleine Messe in einer kleine Nebenkirche, wo die ankommenden Pilgerinnen gesegnet wurden. Es war im Nebentrakt quasi. In der großen Messe war ich in dem Jahr nicht.
Weil du sagst in dem Jahr, wir gehen ja weiter. Wir sind in Santiago und im Vorgespräch habe ich gesagt, okay, cool, du bist da. Und hast du gesagt, nee. Weil du hast es so wunderbar beschrieben, du hast irgendwie das Gefühl gehabt, du bist, es ist noch nicht das Ende.
Absolut, ja.
Deine
Ja.
Reise, deine Pilgerreise ging weiter. Erzähl uns
Ja.
ganz kurz.
Ja, was ich anfangs sagte, dass ich nicht ankommen wollte, hatte sich dann mit dem Fakt, dass ich gesagt habe, okay, dann komme ich halt an. Irgendwie, es hat sich nicht geändert, dass ich dachte, es ist noch nicht. Ich will jetzt nicht nach Hause, nur weil ich diese Stadt erreicht habe. Und vor allen Dingen, wie soll ich jetzt nach Hause? Nehme ich jetzt einen Flieger nach Deutschland und bin dann bei meinen Eltern einen Tag später und mir fällt die Decke auf den Kopf? Auf gar keinen Fall. Ich hatte das Glück, ich hatte die Zeit und habe mich dann erstmal noch entschieden, ich glaube, 2 Nächte in Santiago zu bleiben, alles ein bisschen ankommen zu lassen und dann über Muxia und nach Finisterre zu gehen, quasi zum Ende der Welt, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Das machen viele noch, das kann man im Nachgang machen, quasi man setzt quasi noch 3 bis 4 Tage obendrauf und man geht nochmal so weit nach Richtung Osten, wie es das Festland zulässt, bis man dann an diesem berühmten Faro do Finisterre, das ist dieser Leuchtturm in Finisterre kommt, wo dann auch diese Meilensteine stehen mit dem berühmten 0,000 Kilometer, also jetzt. Ab hier ist over. Ja, die gibt es dann spätestens, wenn man in Galizien einrückt, dann kommen immer es gibt einen Namen dafür, ich habe ihn vergessen, das sind diese Steine, da steht drauf, Santiago noch 280 und noch 230. Ja, alle werden es kennen, die schon mal da waren und da ist ja halt 0,00 Kilometer over. Game over.
Aber, und wieder dachte ich mir, jetzt ist er da, jetzt ist er angekommen, bei dir war immer noch nicht over.
Ja, bei mir war noch nicht over. Dann saß ich das erste Mal das Ganze hat ungefähr 5 Wochen gedauert. Irun, Santiago 5 Wochen, dann 2 Tage Pause, dann nochmal 4 Tage nach Muxia Finisterre. Und dann nach diesen knapp 6 Wochen stieg ich das erste Mal in einen Bus zurück nach Santiago und war plötzlich in 3 Stunden, habe ich dann 90 Kilometer gemacht. Das war dann auch ein Hoppala.
Was völlig Neues, ja, oder? Man kennt
Wie
diese Geschwindigkeit kennt man nicht mehr.
geht das denn? Ich kenne das immer nur so 1 Stunde, 5 Kilometer. Das
Ja,
ist das.
man hat
Das.
eine andere, ein anderes Raumzeitgefühl irgendwie.
Ja, total, total. Also diese 5 Kilometer pro Stunde, die kann man echt. Also ich konnte damit super einfach rechnen. Ich wusste, okay, 30 Kilometer, okay, das sind 6 Stunden. Wenn es gut läuft, vielleicht ein bisschen weniger, aber im Groben mit Pause passt das. Naja, dann bin ich mit dem Bus nach Santiago gefahren, habe nochmal eine dritte Nacht in Santiago geschlafen, in der gleichen Herberge, in der ich auch schon vorher schlief. Und weil der Umstand war folgender, in Spanien herrschte dann noch, also Rückreisende, die von Spanien nach Deutschland fahren, fliegen, wie auch immer, mussten 2 Wochen in Quarantäne gehen, aufgrund der Corona-Bestimmungen August 2020. Und aus Portugal galt das nicht. Das heißt, du kommst aus Portugal nach Deutschland, du musstest nicht in Quarantäne. Dann habe ich gesagt, ja, ist doch super, ich will eh noch wandern, dann gehe ich einfach jetzt nach Portugal. Und genauer gesagt nach Porto, was ja auch ein Jakobsweg ist. Porto Santiago ist der Camino Portugues. Und den habe ich mich entschieden, dann gehe ich den einfach rückwärts. Wird schon klappen.
Das heißt, jeder Pfeil war für dich falsch,
Jeder Fall
falscherum.
war falsch, jeder Fall war falsch und jeder falsch rumme Pfeil war richtig rum für mich.
Okay. Und die Pilger, die du getroffen hast, werden gesagt haben die ganze Zeit: Ey Mann, dreh dich mal
Ja.
um.
Wrong Ray, haben sie immer gesagt. Otra vez. Und sie sagten dann natürlich jeden Morgen falsche Richtung und er sagt, nee, das passt schon. Ich hatte mich vorher informiert, ich hatte keine Wegbeschreibung für den Weg. Ich hatte kein Handy mit Google Maps oder so. Ich bin da ziemlich blind gelaufen auf diesem Weg und wusste nur, dass es von Santiago nach Porto rote Pfeile gibt.
An.
Die schon mal gepilgert sind, wissen, nach Santiago gibt es gelb-goldene Pfeile. Von Santiago weg gibt es blaue Pfeile. Das
Okay.
ist dann der Pilgerweg zur heiligen Fatima. Das ist auch ich sag mal, so ein gläubisches Denkmal, was zwischen Porto und Lissabon steht, und da kann man hinpilgern über die blauen Pfeile. Genau, so wusste ich nehme die blauen Pfeile und Pilger, die mir entgegenkommen, nehme ich dankend zur Kenntnis, weil ich wusste, dann bin ich richtig.
Dann bist du nach Porto gelaufen. Nur noch mal kurz, der Start war bei dir, also 9. Juli.
Ja.
Und angekommen bist du in Porto am 3. September, glaube ich.
Genau, beziehungsweise am 3. September ging der Flug nach Deutschland. Angekommen war ich, ich glaube, 31.8. ungefähr. Ich hatte dann irgendwie 3-4 Nächte in Porto, die ich dann super nutzen könnte mit ein bisschen Stadtbesichtigung, Sightseeing, das Ganze, diese ganze Reise mal so ein bisschen sacken zu lassen. Ich hatte eine wahnsinnig schöne Herberge. In der Zeit waren auch nicht viele Pilgerinnen unterwegs und ich konnte dann 4 Nächte dort schlafen. Und ich konnte das Ganze so ein bisschen sacken lassen. Und Porto, auch abseits des Caminos, wahnsinnige Empfehlung. Wunderschöne Stadt, kann man auf jeden Fall mal besuchen.
Hast du auf dem Portugues auch nochmal gezeltet viel? Oder war da eher dann Alberge angesagt?
Auch viel gezeltet. Dann wurde es aber auch schon so ein bisschen kühler, merkte ich dann auch nachts. Es ging dann in den September rein, Ende August, September. Da war es dann schon nachts so ein bisschen frischer, wo ich dann wirklich alles, was ich hatte, anziehen musste. Ich hatte dann 2 Paar Socken übereinander, irgendwie eine kurze Hose, die lange drüber. Und eben dann mit Schlafsack irgendwo im Wald war es dann schon ein bisschen kühler. Aber auch schon gezeltet, ja.
Und dann bist du zurückgeflogen nach Dortmund?
Genau.
Und aber du bist nicht Crash Dortmund, S-Bahn, Heim irgendwie, sondern du hast für dich beschlossen, nee, ich habe 2 Füße und die verwende ich weiter.
Ja, man muss dazu sagen, ich komme da zwischen Münster und Osnabrück, da ist mein Elternhaus, das ist halt nicht weit von Dortmund, das sind ungefähr 80 Kilometer, bedeutete für mich, das sind 2 Tage Fußmarsch. Ich flog am 3. September, das war ein Donnerstag, das weiß ich noch, flog ich halt nach Dortmund. Und ich habe meinen Eltern gesagt, ich komme Samstag nach Hause, sprich am 5. Weil ich wusste, 3. laufen oder 4. laufen, 5. laufen, 2 Tage, 80 Kilometer, das kriege ich jetzt hin, so fit bin ich. Und ich habe meinen Eltern gesagt, ich komme am Samstag nach Hause und die warteten eigentlich darauf, dass ich gesagt habe, okay, ich lande jetzt hier FMO, also Flughafen Münster, Osnabrück oder Dortmund, Paderborn, wo auch immer. Dass ich aber schon 2 Tage früher gelandet bin, war schon gewollt von mir so, weil ich nicht wollte, dass die mich irgendwo abholen, sondern dass ich diese 2 Tage mir nehmen kann und nach Hause gehen kann, ankommen kann, auch wieder häuslich werden kann und ja, auch vom Kopf her klar bin, okay, jetzt ist zu Ende.
Und dann bist du tatsächlich zu Hause. Du bist ja am Haus hingepilgert, richtig?
Ich bin nach Hause gepilgert, genau. Es war auch die allerbeste Entscheidung, wirklich. Es war so hilfreich für mich. Donnerstagabend landete ich in Dortmund. Ich habe mir vorher in Porto dann noch im Internetcafé rausgeschrieben, okay, die Straße links, die rechts, da links, dann die Straße auf das, den Kreisverkehr da raus. Und dann weiß ich auch ungefähr, dann bin ich schon wieder ungefähr in meiner Heimat, dann weiß ich, okay, das Dorf ist näher zu meinem Dorf als das Dorf, okay, dann gehe ich da lang. Ich habe in dem Bereich 20 Jahre Fußball gespielt, ich kenne so den Umkreis, aber trotzdem war es ein bisschen blindlaufen und auf diesem Weg in den 2 Tagen habe ich noch so tolle Menschen kennengelernt, die mich bis in meinen Jakobsweg ein Jahr später noch begleitet haben und die mir einen so schönen Heimweg bereitet haben. Ja, und so dass ich dann Samstag 15 Uhr sonnig meine Mutter beim Blumengießen dann überraschen konnte.
Oh, schön. Sie im Garten und du kommst an.
Ja. Sie im Garten, wir haben eine große Holztür, die habe ich zur Seite geschoben und sie stand einfach da. Ich sage Hallo. Und sie ließ die Gießkanne fallen und wir haben uns einfach in den Arm genommen.
Oh, mega. Wieder ein schöner Moment, ein Camino-Moment, André.
Ja, es war Wahnsinn. Ich wusste, dass mein Vater das Wochenende eigentlich gar nicht zu Hause ist, weil er irgendwie das Wochenende unterwegs war. Aber dann meinte Mama so, geh mal ins Wohnzimmer, Papa ist da. Ich so, hä, der ist doch weg? Nee, der hat das ab Wochenende abgesagt, weil er wusste, dass du kommst.
Oh, okay.
Und er guckte gerade Tour de France und ich zog an seinen 6-7 Haaren, die noch bleiben auf seinem Kopf. Und er dreht sich um, sagt, lass mich in Ruhe, er guckt mich an. Und dann war das auch so, hä, was machst du hier? Und
okay, ja, es war... An dieser Stelle, lieben Gruß, unbekannterweise, an deine Eltern.
Ja.
War schön. Sie waren auch Teil deiner Camino-Geschichte.
Ja.
Und so bist du wieder zu Hause angekommen. Und wo wir gesprochen haben, dachte ich mir, das wird es doch jetzt gewesen sein, André. Also cool, Camino del Norte, Camino Portugues, knapp 2 Monate unterwegs. Eigentlich müssen wir jetzt erstmal durchatmen.
Ja.
Und einen kurzen Break machen, weil du bist noch nicht am Ende deiner Pilgerreise.
Nein, ganz im Gegenteil, André, ein ganz großer Teil deiner Pilgerreise, die Pilgerreise schlechthin in deinem Leben, die wird erst noch kommen, aber dazu, ihr Lieben, bei Rock'n'Roll und Tränen in der nächsten Episode.
Sehr, sehr gerne.
Wenn es wieder heißt, Pilgern ist wie Tätowieren, nur schöner. Und dann, André, mit dir den wirklich langen Camino, den du hinter dir hast, der viele, viele hunderte, ja eher tausende Kilometer lang war und eine unglaubliche Geschichte. Bis dahin, euch alles Gute, wir hören uns wieder, bleibt dran und hört wieder rein.
Habt Vertrauen, habt euch lieb.
Servus.
Servus, der Paul.
Die Zeit ist reif, mein Herz sagt, geh, Mann. Gewartet hast du doch lang genug. Mein Ziel ist heißt La Compostela. Bereit zu starten, jetzt bin ich am Zug. Backpack gecheckt, ob alles da ist. Ja, das sieht gut aus und nun mach ich hinzu. Und jetzt schnell weg, weil mir auch klar ist, was ich jetzt noch wirklich brauche, das wirft Gott mir zu. Ich schnall den Rucksack auf den Rücken. Die Isomatte liegt oben drauf. Lass mich vom Hüftgurt fast zerdrücken. Oh, ach doch die Brust, da geht nichts auf. Ich werd ein Pilger, ich werd ein Pilger. Peregrino, ja, let's go. Ich werd ein Pilger, ich werd ein Pilger. Und ich geh nach Santiago. Was ich hier trage? Na, vom Designer kommt's. Okay, ich meine Decathlon.
Kennst du nicht?
Ey, dieser Laden hat die Waren, die hat keiner sonst. Die haben alles auch in jedem Ton. Die haben T-Shirts, die sind elastisch, sind bunt.